Deutschlandfunk Interview.
Vor zwei Tagen noch schien es so zu sein, dass der russische Vormarsch in der Ukraine langsamer vonstatten gehen würde als gedacht und vielleicht sogar ins Stocken geraten könnte. Seit gestern scheint klar, der Vormarsch der russischen Streitkräfte ist derzeit wohl kaum aufzuhalten. Und die Brutalität dieses völkerrechtswidrigen Angriffs nimmt immer weiter zu. Immer mehr Städte melden Raketenbeschuss. Dabei soll auch ein Militärkrankenhaus getroffen worden sein und ein Studentenwohnheim. Wir müssen einschränkend dazu sagen, dass diese Angaben derzeit von unabhängiger Seite nicht überprüfbar sind. Die Videos, die auf den Kanälen der sozialen Medien verbreitet werden, sie sprechen allerdings eine schockierende Sprache. Und zugehört hatte Dr. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er ist dort Forschungsdirektor und Leiter des Programms Sicherheit und Verteidigung. Schönen guten Tag, Herr Dr. Mölling.
Hallo, guten Tag.
Herr Mölling, wenn Sie die Meldungen aus der Ukraine hören der letzten Tage, wie ordnen Sie das ein? Welche Dimension wird dieses Ereignis haben für die Geschichte Europas?
Naja, ich glaube, wir können jetzt schon sagen, dass wir uns am Anfang einer neuen Sicherheitsordnung in Europa befinden. Und die ist im Wesentlichen davon geprägt, dass es für die absehbare Zeit, also mindestens für die nächste Dekade, keinen Unterschied mehr zwischen Krieg und Frieden geben wird. Denn dieser Konflikt, den wir heute sehen, der jetzt als Schießkrieg daherkommt, der hat ja viel früher schon begonnen. Und wir haben angefangen, letztendlich über die Sanktionen auch sozusagen unseren Teil jetzt dem entgegenzusetzen. Wir werden nicht in eine Situation kommen, wo man hoffen darf, wenn der Ukraine-Krieg als Schießkrieg vorbei ist, dass der Konflikt mit Russland vorbei ist. Denn dafür gibt es zurzeit einfach keine Grundlagen für eine Gemeinsamkeit zwischen Russland und dem Rest Europas. Da ist im Grunde genommen das Europäische Haus angezündet worden.
Das Europäische Haus ist angezündet worden, sagen Sie. Der Krieg, der richtet sich jetzt auch zunehmend gegen die Zivilbevölkerung, muss man ja feststellen. Ist schon klar, dass in diesem Krieg Kriegsverbrechen begangen werden in Reihe?
Man muss mit solchen Sachen immer sehr vorsichtig sein, weil wir jetzt zurzeit nur die Bilder haben, die auch gefiltert sind. Aber ich glaube, wenn man vorsichtig ist, muss man davon ausgehen, dass das ist. Denn alleine schon nicht den Unterschied zwischen Zivilisten und Kombattanten zu machen, also Soldaten zu machen, geht in Richtung Kriegsverbrechen. Wir haben Menschenrechtsverletzungen dann offensichtlich auch noch mit dabei. Das heißt also, hier wäre im Grunde genommen größte Gräueltaten, die wir jetzt schon sehen. Wahrscheinlich wird das aber auch noch zunehmen, denn wir sind ja jetzt noch, Sie haben es vorhin beschrieben, dabei, dass die Artillerie die Städte beschießt. Das alleine ist schon nicht in Ordnung, aber sollte es einen Häuserkampf geben, dann wird der wahrscheinlich umso blutiger werden.
Ist ein Angriffskrieg, der völkerrechtswidrig ist, nicht auch per se schon ein Kriegsverbrechen aus Ihrer Sicht?
Ich bin kein Völkerrechtler, das würde ich ungern jetzt einsortieren. Klar ist aber, um es mal auf die politische Dimension zu ziehen, das ist das zweite Mal, dass Russland einen Angriffskrieg in Europa führt und Grenzen verschiebt. Und damit auch Europa zeigt, dass eigentlich das Wertesystem, nach dem wir operiert haben, gemeinsam mit Russland, nicht mehr funktioniert.
Nicht mehr funktioniert. Die Frage ist natürlich, wie heraus aus dieser Lage?
Ja, ich glaube, dass man sich klar sein muss, dass Putin zu allen Verhandlungsoptionen Nein gesagt hat. Ganz klar Nein. Es interessiert ihn nicht mehr. Das heißt, wir brauchen auch gar nicht mehr anfangen zu verhandeln mit ihm. Ich glaube, wir müssen eine Sicherheitsordnung planen, die ohne tatsächlich Russland funktioniert. Ohne Russland als kooperativer Teil dessen, sondern als Russland von jemand, der sich rausgestohlen hat aus dieser Situation, der bewusst brutal gegen Teile unserer Gemeinschaft vorgeht. Und deswegen etwas, was man ungern ins Auge fasst, aber wo man sagen muss, mit Russland zusammen ist auf absehbare Zeit kein Frieden in Europa zu machen.
Und wie kann Sicherheit ohne Russland gewährleistet werden? Das hieß ja vorher auch immer eigentlich gebetsmühlenartig, ohne Russland geht das nicht.
Ja, ich glaube, man muss die Gebetsmühlen und die Lebenslügen, die dahinter sind, tatsächlich überprüfen. Natürlich gibt es eine Situation, in der eine Partnerschaft beruht immer das Zwei-Ja-Sagen. Jetzt haben wir einen Partner, der sagt ganz laut und deutlich Nein. Und stattdessen schießt er auf die anderen Partner. Was soll man machen? Soll man dem noch die Rosen hinterhertragen? Also ich sehe da keine Option. Natürlich wäre es schöner, es würde so funktionieren. Aber ganz klar ist, wir werden uns auf einen andauernden Konflikt einstellen müssen, was im Grunde genommen bedeutet, dass wir uns nicht nur im militärischen Bereich, das jetzt gerade so im Vordergrund steht, sondern auch im wirtschaftlichen und auch im gesellschaftlichen Bereich darauf einstellen müssen, dass wir es immer wieder mit Angriffen auf unsere Gesellschaft, auf unsere Infrastruktur, auf die Art und Weise, wie wir leben, kommen wird. Und darauf, das bedeutet auch im Grunde genommen, ich habe es in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, wir haben es hier nicht mit einem klassischen, modernen Film zu tun, der nach 90 Minuten vorbei ist. Das hier ist eine nicht enden wollende Netflix-Serie, wenn man diesen Vergleich mal nehmen will. Darauf muss man sich einstellen. Wir werden immer wieder neue Wendungen sehen. Es wird aber kein Ende geben bei dieser Geschichte, weil Russland zumindest solange Putin an der Macht ist, kein Interesse in diese Richtung haben wird, weil es dadurch nur verlieren kann.
Ist Russland ein Feind geworden?
Russland hat sich zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich zu einem Feind gemacht. Nicht ein Feind, der mich persönlich bedroht, aber der die Art und Weise, wie Europa als ein Kontinent freier Staaten und freier Gesellschaften miteinander leben wollte, aus diesem Konsens hat sich Russland verabschiedet und nicht nur verabschiedet und hat leise Tschüss gesagt, sondern es bombardiert gerade die Staaten und die Menschen, die in diesem Europa leben wollten. Und das kann man wohl dann nur noch als Feindschaft beschreiben.
Herr Mölling, jetzt ist es ja so, dass Moskau klare Forderungen auf den Tisch gelegt hat in den vergangenen Tagen, zuletzt am Montag bei diesen Verhandlungen, bei diesen Gesprächen zwischen der ukrainischen Seite und der russischen Seite, währenddessen natürlich Kampfhandlungen stattfanden. Das waren ja keine Gespräche, die unter Waffenruhe stattgefunden hatten. Und da wurde nochmal klar gemacht, wir verlangen eine Demilitarisierung und eine sogenannte Entnazifizierung der Ukraine, außerdem eine Anerkennung der Annexion der Krim. Das sind natürlich eigentlich unannehmbare Forderungen, gerade aus Sicht Kiews. Trotzdem, kann man da irgendwas von anbieten?
Nein, kann man nicht. Und das eigentlich würde ich aus der Frage einfach streichen. Es gibt keinen Weg. Also wenn wir uns nochmal klar machen wollen, worum es hier geht. Es geht erstens darum, Putin möchte die gesamte Ukraine einnehmen und damit die Ukraine als souveränen Staat von der Landkarte Europas streichen. Zweitens, er will die Regierung absetzen und er will sie entweder gefangen setzen oder sogar töten. Drittens, er will die Infrastruktur in dem Land komplett zerstören. Das bedeutet Entmilitarisierung. Und das alles macht er unter Zuhilfenahme brutalster Methoden. Wie soll man mit so jemandem noch verhandeln? Wie wollen Sie denn auf ein Verhandlungsergebnis überhaupt noch vertrauen können? Denn wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückspulen, hat Putin sowohl Macron als auch Scholz auflaufen lassen, sie an einen langen Tisch gesetzt und gesagt, wunderbar, wir verhandeln im Normandie-Format weiter. Hat sie nach Hause geschickt und sie dadurch düpiert, dass er dann den Krieg angefangen hat. Wie sollen denn wenn man sich das bildlich vorstellt, wie wollen Sie jemanden, der das gemacht hat und Sie in dieser Art und Weise betrogen hat, dann sagen, alles klar, jetzt vertraue ich dir. Den nächsten Friedensvertrag, den wir schließen, den wirst du bestimmt einhalten.
Jetzt gibt es auch Expertinnen und Experten, die sagen, Wladimir Putin hat sich verkalkuliert, er hat sich ihn reinziehen lassen in einen Abnutzungskrieg möglicherweise in den nächsten Monaten. Die Sanktionen sind so heftig ausgefallen, dass das die Wirtschaft komplett ruinieren wird in Russland. Er habe sich damit im Prinzip sein eigenes Grab geschaufelt. Daran glauben Sie nicht?
Doch, aber bis diese Sanktionen wirken, wird es noch einen Moment dauern. Ich glaube, so lange wird der Konflikt leider nicht dauern, dass dadurch die Verhandlungspositionen der Ukrainer gestärkt wird und Russland zeitlich unter Druck kommt. Weil darum würde es ja gehen, wenn man jetzt auf einen Verhandlungsfrieden setzen würde, der zu guten Konditionen für die Ukraine ausgehen könnte. Also dass all die Ziele, die ich eben genannt habe, relativiert werden würden. Daran würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht glauben. Dass Putin sich langfristig halten kann, dahinter hoffe ich, können wir ein großes Fragezeichen machen. Aber ich glaube schon, dass er diesen Ukraine-Konflikt zu Ende bringen wird. Mit zwar brutalsten Mitteln, aber am Ende wahrscheinlich mit einem Sieg, der für ihn ausgehen wird, einem militärischen Sieg, der für ihn ausgehen wird. Und danach beginnt aber ein neues Kapitel. Dann stellt sich ja die Frage, was bieten wir als Deutschland zum Beispiel der Ukraine an? Kann zum Beispiel eine Exilregierung hier in Berlin aufgenommen werden, um von hier aus zu agieren und die Zukunft der Ukraine dann im Grunde genommen zu gestalten?
Wird es in wenigen Wochen denn noch eine Ukraine geben?
Also es mag die Ukraine als Territorialstaat vielleicht nicht mehr geben. Das weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Putin eine Art Rumpfstaat im Westen lässt, damit er einen auch geografischen Puffer zwischen sich und der NATO erhalten kann. Denn er rückt ja gerade die russische Grenze nach Westen an NATO-Gebiet heran. Das kann er eigentlich nicht wollen. Dann gibt es noch einen Rumpfstaat, aber die ukrainische Regierung kann natürlich weiter existieren, wenn sie kein Staatsgebiet mehr hat. Das haben wir in der Vergangenheit auch gehabt, dass es Exilregierungen gegeben hat, natürlich.
Live hier im Deutschlandfunk war das Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Mölling, ich danke Ihnen für Ihre Expertise.
Ich danke Ihnen.
Schönen Tag.